Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Frohe Ostern! Heute ist Ostersonntag, der Tag der Auferstehung. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen ich uns daran erinnern möchte. Erstens, jedes Ostern erinnern wir uns daran, dass es der Auferstehungssonntag ist. Natürlich können wir unsere Schokoladenhasen essen oder Ostereier suchen. Das müssen wir leider zu Hause machen. Aber heute ist der Tag, an dem wir die Auferstehung Christi feiern. Aber an diesem Sonntag ist es das außergewöhnlichste Ostern, das ich jemals gefeiert habe. Und ich glaube, es geht ihr genauso. In dieser komischen Zeit, wo wir sozial Abstand nehmen müssen, fangen die Tage an, ineinander zu fließen. Also es ist eine gute Sache, sich daran zu erinnern, dass heute tatsächlich Ostersonntag ist. Und letztens, ich möchte uns alle daran erinnern, dass es der Tag der Auferstehung ist, denn unsere ganze Welt sehnt sich derzeit nach einem besseren Tag. Wir suchen nach guten Nachrichten. Manchen von euch, die heute zuschauen oder zuhören, euch ist das Christentum neu oder du fängst erst an, die Behauptungen Christi zu erforschen. Wo auch immer du dich in deiner geistlichen Reise befindest, ich bete, dass die Hoffnung der Auferstehung heute dein sein wird. Lass uns also anfangen mit einer Bibellesung für heute. Von der Offenbarung, von dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Das ist das Wort Gottes. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Lasst uns beten. Vater, in dieser Zeit gemeinsam, hilf uns, dein Wort besser zu verstehen, dass wir Jesus, sein Leben, Tod und Auferstehung besser sehen können. Und welche Auswirkungen das haben kann auf unser Leben heute in dieser schwierigen Zeit. Gib uns die Hoffnung der Auferstehung in Jesu Namen. Amen. Heute werden wir uns den Anfang des Ende anschauen. Das erste Kapitel des letzten Buch der Bibel. Und bevor du fragst, was das mit Ostern damit zu tun hat, ich verspreche dir, es hat alles mit Ostern zu tun. Jedes Mal, wenn ich aus der Offenbarung predige, verspüre ich das Bedürfnis, einen Haftungsanschluss beizufügen. Denn es ist meine Erfahrung, dass Menschen entweder zu ängstlich, zu verwirrt oder zu fasziniert sind von verrückten Theorien über das Buch der Offenbarung, dass das die Tatsache ist. Es gibt viele Bücher und Filme zum Beispiel über das Ende aller Zeiten, die letzten Tage in der Offenbarung, die Spekulation machen. Und es tut mir leid, dich zu enttäuschen, wenn du dir eine neue verrückte Theorie über dieses Buch erhofft hast. Das ist nicht das, was ich tun werde. Ich möchte die wilden Vermutungen beiseite lassen und mich auf die Hauptbotschaft der Offenbarung konzentrieren. Und es sollte uns nicht überraschen, dass es die Kernbotschaft der ganzen Bibel ist und der Grund, warum wir Ostern feiern. Die Offenbarung dreht sich nicht so sehr um das eigentlich Datum der Rückkehr Jesu, sondern vielmehr dreht es sich um die Tatsache seiner Rückkehr. Es gibt keinen Geheimcode in diesem Buch, um herauszufinden, wann Jesus zurückkommt. Und Johannes hat es nicht geschrieben, um paranoide Christen zu schaffen, die sich aus der Welt zurückziehen. Nein, stattdessen sollte es Christen voll Zuversicht in Jesus Sieg und königliche Herrschaft in die Welt befördern. Ich werde also das Buch in zwei Worten zusammenfassen. Jesus gewinnt. Christus hat gewonnen. Er kam und er kommt wieder. Die ganze Bibel von 1. Mose, von dem Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel, also bis Offenbarung, spricht von der Person und dem Wirken Jesu. Die Bibel ist grundsätzlich die Offenbarung über Jesus. Schauen wir zum Beispiel Lukas Kapitel 24 an, als der auferstandene Jesus zwei Männer auf der Straße nach Emmaus traf. Das waren zwei Männer, die gezweifelt haben, die verwirrt waren, weil ihr Messias gestorben ist. Und sie haben nicht gewusst, dass es Jesus war. Aber Jesus hat die alttestamentlichen Schriften geöffnet und ihnen gezeigt, wie die ganze Schrift von Mose und die Propheten auf den Messias zeigen. Jesus ist also der Hauptdarsteller in der Heiligen Schrift und der einzige Held der ganzen Geschichte. Das Alte Testament zeigt auf einen Gott, der alles geschaffen hat, und einem Retter, der kommen wird. Der Messias kommt, er wird gewinnen, er ist das Alpha, der Anfang. Die Evangelien, das heißt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die vier Evangelien erzählen die Geschichte des Messias, der gekommen ist, Jesus der Christus. Er kam und hat die größte und wichtigste Schlacht gegen Sünde und Tod am Kreuz gewonnen. Aber wir schauen uns um und wir wissen, dass obwohl die Schlacht vor fast 2000 Jahren gewonnen wurde, wir immer noch in einer ziemlich zerstörten Welt leben. Die Welt ist nicht, wie sie sein sollte. Wenn wir unter falschen Annahme gelebt haben, dass alles rechtens ist in der Welt, dass die Wirtschaft stark ist und dass alle gesund sind und dass es keine Probleme gibt, dann hat das Coronavirus das auf den Kopf gedreht. Es stimmt, dass die größte Schlacht am Kreuz gewonnen wurde. Aber der endgültige Sieg steht noch vor uns. Also kommen wir zu diesem Buch, zur Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, eine Vision der Zukunft, der endgültige Siegesmarsch, sozusagen die Siegesparade. Jesus hat die Schlacht und den Krieg gewonnen und er kommt zurück. Er ist das Omega, das Ende. Erinnert euch, das ist Johannes der Apostel, Jesu engster Freund, der dieses Buch geschrieben hat. Das ist derselbe Mann, der früher das Johannesevangelium geschrieben hat. Johannes Evangelium ist eine von den vier Evangelien, die vier historischen Erzählungen vom Leben und Dienst Jesu. Und in diesem Buch zeichnet Johannes die sieben Ich Bins, die Ich Bin-Aussagen von Jesus auf. Zum Beispiel Johannes Kapitel 6, Ich bin das Brot des Lebens. Kapitel 8, Ich bin das Licht der Welt. Kapitel 10, Ich bin die Tür. Und ich bin die gute Hirte. Johannes 11, das ist die berühmte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14 sagt uns, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Kapitel 15, ich bin der Weinstock. Und hier in Offenbarung Kapitel 1 finden wir das letzte Ich bin von Jesus. Auch aufgezeichnet von Johannes, aber nicht im Johannes-Evangelium, sondern in der Offenbarung Kapitel 1. Das, was wir gerade gelesen haben, hier ist Johannes ein alter Mann. Er ist allein isoliert, soziale Isolation. Auf der Insel Patmos empfängt er diese Vision. Gott hat diese Vision der Hoffnung ihm gebracht, mitten in seiner Zeit. Eine Vision, die unglaubliche Hoffnung und Zuversicht einem Mann im Exil in der Isolation bringt. Und ich hoffe, das ist eine Nachricht, von der ich hoffe, dass sie uns Hoffnung in diese Zeit der Isolation bringt. Das letzte Ich bin ist natürlich, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jesus ist der Schöpfer Gott. Er war dort am Anfang. Also alles so war, wie es sein sollte. Er hat das Universum gut, sogar perfekt geschaffen. Bis unsere ersten Eltern durch ihre stolze Rebellion gegen den guten Gott die Menschheit und die ganze Schöpfung zerstörten. Jesus ist das Alpha und er ist das Omega. Er ist der Erlöser, der Retter dort am Kreuz und der Auferstehung. Und er ist der wiederkehrende König dort am Ende. Ein Ende, der war und ist und wiederkommen wird. Wir müssen das jetzt hören, dass Jesus der König der ganzen menschlichen Geschichte ist und dass er der König der ganzen Schöpfung ist, weil in dieser Zeit, wir haben Könige oder Kanzler oder Präsidenten oder Leiter, die machtlos sind, die keine Ahnung von der Zukunft wissen. Die sind machtlos gegen eines mikroskopischen Virus. Es ist eine gute Erinnerung, dass der König der Könige, der Herr der Herrscharen immer noch auf dem Thron sitzt. Vers 4, unsere Stelle, öffnet mit einem Wort von Johannes an die sieben Kirchen in Asien. Ich möchte klarstellen, dass es wahrscheinlich weitaus mehr als nur sieben Kirchen gab, Gemeinden gab. Die Nummer 7 ist in der Bibel, vielleicht wisst ihr das schon, dass die Nummer 7 die Nummer der Vollendung ist oder dass das ist ein Symbol der Vollkommenheit verwendet wird. Das heißt, das ist nicht nur an 7 Gemeinden geschrieben, sondern an die ganze Gemeinde, an die universale Gemeinde, die Kirche Jesu. Vers 4 sagt uns, Gnade sei mit euch und Friede. Gnade und Friede. Das sind die zwei wichtigsten theologischen Schlüsselkonzepte der ganzen Bibel. Also Gnade, Charis auf Griechisch, das ist der theologische Hauptbegriff des Neuen Testaments. Gnade ist Gottes Geschenk der Errettung an uns, ohne dass wir es verdient haben. Und Friede, das ist das hebräische Wort Shalom, kennen wir, das theologische Schlüsselkonzept der Alten Testaments. Friede bedeutet viel mehr als ein Fehlen von Krieg zum Beispiel. Shalom für die Juden bedeutete ewiger Frieden mit Gott und Frieden miteinander. Es bedeutete das soziale und wirtschaftliche und politische Gedeihen des ganzen Planeten durch den Messias. Es bedeutet Frieden. Shalom ist die jüdische Hoffnung und es ist die ultimative, schlussendliche Hoffnung des Christens. Ein Shalom, ein Friede, der in Gottes Wort versprochen wird. Es ist aber unmöglich, wahren Frieden, wahren Shalom ohne göttliche Gnade zu haben. Ich bin dankbar zum Beispiel für die UNO, für die IAEA, um die nukleare Vermehrung zu verhindern. Ich bin dankbar für die World Health Organization, die uns hilft, diese Pandemie zu überstehen. Aber wahrer Shalom, perfekt unzerbrechlicher Friede, kann nur durch göttliche Gnade kommen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir jetzt Hoffnung haben, dass dort, wo Gnade anfängt zu fließen, Friede sicherlich folgen wird. Also Vers 4 geht weiter. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und das spricht von Gott, dem Vater. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ist ein Symbol für Gott, den Heiligen Geist. Und wie wir schon sagten, also die Nummer sieben, die Zahl sieben, ist ein Symbol der Vollkommenheit und Vollendung. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, ist also nicht buchstäblich sieben verschiedene Geister, sondern eine vollkommene Person der Dreifaltigkeit. Gnade sei mit ihnen und Friede von Gott, dem Vater, von Gott, dem Heiligen Geist und von Jesus Christus. Das ist offensichtlicher, okay? Das ist Gott, der Sohn. Also sendet Johannes Grüße an die weitere Kirche im dreieinigen Namen Gottes. Er sendet Gnade und Frieden, die zwei Worte des Segens und der Hoffnung aus Gottes ganzem Wort, dem Alten und Neuen Testament, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann fährt Johannes fort, uns mehr über den Messias Jesus zu erzählen. Vers 5. Schauen wir Vers 5 an. Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Herrscher der Könige auf Erden, dem, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Also wir werden diese Sachen anschauen. Erstens, Jesus ist der treue Zeuge. Dies spricht zu Jesu Leben. Von Anfang an schloss Gott seinen Bund mit Adam. Die Regeln waren einfach, gehorchen und lebe. Gehorche nicht und stirb. Und an dem Tag, an dem ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Und ihr kennt den Rest der Geschichte, dass Adam nicht gehorchen hat. Um in einer Beziehung mit dem Heiligen Gott zu sein, Gott verlangt ein zu 100% sündloses Leben, vollkommene Reinheit, Gerechtigkeit, Liebe, Geduld und Treue, dass man Gott liebt und einander liebt, vom ganzen Herzen. Alles andere kann nicht in der Gegenwart von Gottes eigener vollkommener Heiligkeit stehen. Der erste Adam wählte den Ungehorsam und wir alle sind in seine Fußstapfen getreten, bis auf den zweiten Adam, den besseren Adam. Jesus. Er ist der treue Zeuge. Es ist wahr, von Jesus zu sprechen, der für uns Sünder stirbt, das stimmt, aber es ist auch notwendig, dass Jesus für uns lebte, dass er nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch, dass er für uns gelebt hat. Um mit uns zu tauschen und uns nicht nur seine 3 Stunden Leid und 3 Tage im Grab zu schenken, sondern seine 33 Jahre vollkommene rechtschaffene Befolgung des Willens des Vaters. Jesus lebte also das Leben, das wir hätten leben sollen. Er war der Trauerzeuge. Das Wort für Zeuge ist das Wort Martyrs. Das Wort, aus dem wir unser deutsches und englisches Wort Martyrer beziehen. Jesus war treu im Leben und treu bis zum Tod. Zweitens befreite uns Jesus durch sein Blut von unseren Sünden. Das so heißt es in Vers 5. Vers 5 geht weiter. An den, der uns liebt und uns von unseren Sünden durch sein Blut befreit hat. Jesus lebte das Leben, das wir hätten leben sollen, und er starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Am Kreuz gab Jesus eine Krone aus Gold auf, um eine Dornenkrone zu tragen. Erinnert euch an den Fluch, den der Adam zurecht gegeben wurde. Sie werden den Boden bearbeiten, aber es werden Dornen darin wachsen. Dieselben Dornen, ein Zeichen des Fluches, wurden zusammengewoben und in den Kopf des rechtmäßigen Königs gestoßen, der den Fluch aus sich nahm, den wir verdient hätten. Er wurde verspottet und die Menschen protestierten gegen den Titel König der Juden. Aber er ist der König der Könige, der von seinem Thron stieg und sein Leben für seine Untertanen hingab. Jesus ist der treue Zeuge, der für uns lebt. Jesus hat uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit und ist für uns gestorben. Und Vers 5 sagt uns auch, dass Jesus der Erstgeborene der Toten ist und für uns auferstanden ist. Der letzte und ultimativste Waffe, der Tod, wird bei Jesus nicht wirken. Weil er ist der Erstgeborene unter den Toten. Er ist der auferstandene König. Das Grab hat ihn nicht gehalten. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Wenn er nicht tot bleiben kann, dann kann er auch nicht besiegt werden. Wir sollten seinen Sieg einatmen, wenn wir sehen, wie die Welt aus den Fugen gerät. Jesus hat gewonnen und am Ende wird er wieder gewinnen. Es wird einen Sieg geben. Es wird Ruhm geben. Er kommt wieder und er wird alles in Ordnung bringen. Er wird alle seine Feinde unterwerfen. Alle werden das Knie vor ihm beugen. Das heißt, jede Macht, ob gut oder böse, ist der Herrschaft Gottes unterworfen. Jeder Virus und jede Krankheit, jede Pandemie muss das Knie vor König Jesus beugen. Der niederländische Theologe Abraham Kuyper schrieb, es gibt keine Damenbreite im gesamten Bereich unserer menschlichen Existenz, über der Christus, der souveräne Herr über alles, nicht ausrufen würde. Es gehört mir. König Jesus ist von den Toten auferstanden. Er war der Erstgeborene der Toten, aber er wird nicht der Letzte sein. Man nennt jemanden nicht den Erstgeborenen, wenn er oder sie ein Einzelkind ist. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten, weil er der Erste ist, der den Tod besiegt hat. Aber er ist nicht der Letzte. Jesus, der Erstgeborene der Toten, ermöglicht es uns, durch seine Auferstehung Hoffnung zu haben. Wir können auf eine endgültige Auferstehung und ein Ende alles Bösen und alles Leiden hoffen, weil er der Erstgeborene der Toten ist, weil er auferstanden ist. Und wir können auf unsere eigene persönliche Auferstehung auch hoffen. Wir können Hoffnung haben, dass auch wir in diesem Leben, dass wir heute den Sieg über die Schlachten erleben können, die wir in uns schlagen, selbst schlagen, weil Jesus der Erstgeborene der Toten ist. Jesus ist der treue Zeuge, das ist sein Leben. Er hat uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit, das ist sein Tod. Und er ist der Erstgeborene der Toten, das ist seine Auferstehung. Und das ist die Geschichte über Jesus. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Das Buch der Offenbarung sagt uns die einfache Botschaft, dass Jesus gewinnt und dass er wiederkommen wird. Vers 7 sagt uns, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Als er das erste Mal kam, kam Jesus still und leise. Sein erstes Kommen wurde nur von ein paar Hirten, ein paar Weisen bestätigt, Josef und Maria. Doch der Großteil der Welt nimmt seine Ankunft nicht wahr. Aber das zweite Kommen Christi wird ganz anders verlaufen. Er wird nicht als ein sanftmütiges und mildes Baby kommen. Jeder wird wissen, dass er hier ist. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir sein zweites Kommen verpassen könnten. Und also wenn jemand behauptet, dass er der zurückgekommene Jesus ist, dann kannst du einfach sagen, nein, du lügst. Es stimmt nicht. Du musst dich nicht fragen, ob er die Wahrheit sagt, weil diese Person ist ein Lügner, schlicht und einfach, denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass es keinen Zweifel geben wird, wenn Jesus zurückkommt. Sie sagt, dass jedes Auge ihn sehen wird und dass er mit den Wolken kommt. Das Schlüsselwort hier in diesem Satz ist mit, ist das Wort, das griechische Wort meta, mit den Wolken. Nicht durch die Wolken wie Superman, nicht auf den Wolken wie ein kosmisches Surfbrett. Nein, Jesus kommt mit den Wolken. Mit dem, was die alttestamentlichen Schriften die Schekinah, Herrlichkeit Gottes, nennen. Die Israeliten wurden bei Tag von der Wolke und bei Nacht von der Feuersäule geführt. Und wenn Jesus zurückkehrt, bringt er eine übernatürliche Wolke der Herrlichkeit mit sich. Er bringt die Schekinah, Herrlichkeit Gottes, mit. Um die Erde zu überwältigen, sodass die Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt ist und jeder veranlasst wird, auf ihn zu schauen und sein rechtmäßiges Königtum anzuerkennen. Das wird der Tag sein, an dem die ganze Menschheit von Christus selbst gerichtet werden wird. Wer von uns kann an diesem Tag bestehen? Nur diejenigen, die auf Jesus vertrauen, der nicht nur der Richter ist, sondern derjenige, der unser Urteil auf sich genommen hat. Wir können an diesem Tag bestehen, wenn wir im gerechten Leben und im Opfertod Christi stehen. Derselbe heilige Richter des Universums ist der liebende Erlöser aller, die im Glauben zu ihm kommen, die im Glauben zu ihm kommen. Also kommt zu ihm oder komme wieder zu ihm. Er ist der König, der Könige und der Herr unserer Herzen. Und noch etwas, Vers 6. Vers 6 sagt uns, dass er sein Volk zu einem Königreich gemacht hat. Das heißt, du und ich, alle, die auf ihn vertrauen. Wenn wir es bis jetzt noch nicht begriffen haben, Jesu Methoden stehen ziemlich auf den Kopf. Der König von Alam zum Beispiel sagte Petrus am Abend, bevor er gestorben ist, am Abend, als er verraten wurde, er sagte Petrus, dass er sein Schwert weglegen soll. Er hob das Ohr des römischen Soldates Markus auf, das Petrus gerade abgehackt hatte, und fügte es wieder an und brachte sogar während seiner Verhaftung Heilung. Wer macht das? Was für ein Königreich ist das? Das ist Jesus. Das Königreich Jesu ist sehr real, aber es ist ein auf den Kopf gestelltes Königreich. Eines, das er gerade jetzt durch einfache, demütige, stille Fortschritte von sündigen, gebrochenen Menschen wie du und mir ins Leben ruft. Folgt also in seine Fußstapfen, meine Mitkönige und Königinnen. Lebt siegereich als Könige und Königinnen, nicht in Angst oder Niederlage, lebt demütig als aufopfernde Diener, nicht in Stolz oder Selbstgerechtigkeit, damit der König der Herrlichkeit, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erstgeborene der Toten durch sein Leben hier in Wien und bis ans Ende der Welt gezeigt wird. Jesus ist auferstanden. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für diese wahnsinnig gute Nachricht, für die Wahrheit, dass das Grab leer ist, dass Jesus nicht nur für uns gelebt hat, nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er tatsächlich auferstanden ist. Hilf uns, diese Wahrheit heute besser zu verstehen, zu begreifen und dass es aktuell in unser Leben, dass es unser Leben beeinflussen wird, damit wir Hoffnung haben können, dass wir Hoffnung für die Welt bringen können durch Jesus. In seinem Namen beten wir. Amen.